Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
Mehr werden wie Jesus. Wir kommen von Karfreitag her. Ostern ist das, was wir gefeiert haben. Wir haben uns erinnert, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, dass er für uns gestorben ist, dass er auferstanden ist. Und in der Auferstehung hat Gott etwas demonstriert, hat Jesus etwas demonstriert. Er hat demonstriert, dass der Tod besiegt ist. Er hat demonstriert, dass der Tod nicht das Ende ist. Er hat demonstriert, dass es Vergebung gibt, dass es Gnade gibt. Und er hat demonstriert, dass es für uns, die wir unser Leben mit ihm verbinden, ein ewiges Leben gibt. Eine Dimension weit über das Hier und Jetzt hinaus. Und das ist die Grundlage, auf der wir als Christen stehen. Das ist die Grundlage, auf der Kirche seit 2000 Jahren aufgebaut ist. Dieses Fundament, was zwar ein Moment in der Geschichte war und was wir in der Regel einmal im Jahr besonders feiern, aber wenn wir es wirklich verstanden haben, fangen wir an, es täglich zu feiern, weil es einfach unser Fundament ist. Es ist die Grundlage für alles, was wir erleben dürfen. Und jetzt nach Ostern kommen wir in diese Phase hinein, wo Jesus also auferstanden ist und er 40 Tage mit seinen Jüngern verbringt. 40 Tage, in denen er zum Beispiel mit ihnen am Strand frühstückt, coole Sache, oder verschiedene Dinge tut und er lehrt sie verschiedene Dinge, er erklärt ihnen Dinge aus dem Alten Testament, aber diese Phase hat ein Ziel, nämlich das vorzubereiten, was dann einige Zeit später beginnen wird. Nach 40 Tagen ist nämlich die Himmelfahrt und Jesus verlässt die Erde in der physischen, in der menschlichen Dimension. Er geht zurück zu Gott und er sendet dann den Heiligen Geist, damit Kirche entsteht, damit etwas in Gang gesetzt wird. Und das ist ja die Phase, in der wir leben. Das heißt, versetz dich mal zurück nach der Auferstehung. Die Jünger sind überwältigt. Wow, was ist hier passiert? Und Jesus sagt, aber das ist nicht der Ende, weil es kommt jetzt eine neue Phase. Jetzt bin ich noch für einen Moment bei euch, aber dann werde ich gehen. Und dann beginnt eine Phase, und das ist die Phase, in der wir übrigens gemeinsam leben. Und an diesem Punkt, kurz vor der Himmelfahrt, holt Jesus seine Jünger zusammen auf einem Berg. Es ist unmittelbar am Ende dieser 40 Tage, kurz vor Himmelfahrt. Und er gibt ihnen eine Message, er gibt ihnen eine Botschaft, er gibt ihnen etwas wie ein Vermächtnis. Und hier möchte ich mit euch reinspringen, weil das lesen wir in Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Da heißt es, Jesus trat auf sie zu, also auf die Jünger, und er sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum gehet zu allen Völkern und machet die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Erde oder bis zum Ende der Welt. Also Jesus spricht hier in eine Situation hinein und es ist, wenn wir uns damit auseinandersetzen, eine gigantische Botschaft, ein paar Sätze, aber die mit großartigem Inhalt gefüllt sind, wenn wir anfangen, das zu verstehen. Und es beginnt damit, dass er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Das heißt, er sagt ganz deutlich, es gibt niemanden, der auf dieser Erde oder in der himmlischen Dimension so groß, so stark, so mächtig ist wie ich. Das heißt, wie Jesus. Jesus, nach der Auferstehung von Gott, wurde ihm alle Macht, alle Autorität gegeben. Es gibt niemanden, keine weltliche Herrschaft, keine dämonische Herrschaft, niemand reicht an seine Macht heran. Und es ist interessant, dass Jesus das hier an den Anfang dieser Passage setzt, so als wollte er sagen, ich habe euch etwas zu sagen, aber hört gut zu, wer euch das sagt. Es gibt niemand Größeren, der euch das sagen könnte. Und das ist die Grundlage für alles, das kommt. Für den Auftrag, den ich euch jetzt gebe. Und dann sagt er, darum geht hin. Also, weil ich der bin, der alle Macht hat, deswegen gebe ich euch den Auftrag. Den Auftrag schauen wir uns gleich an. Aber wir springen kurz zu Vers 20 am Ende, wo er am Ende sagt, Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Das heißt, er beginnt mit dieser Zusage, wer er ist, und er endet mit einer Zusage, dass er immer bei seinen Jüngern sein will, bis ans Ende der Welt. Und es ist interessant, weil er sagt das einen Augenblick, bevor er verschwindet. Einen Augenblick später wird er in den Himmel aufgenommen und er ist eigentlich nicht mehr da. Aber er sagt damit auch ganz, ganz deutlich, es braucht nicht mich als Jesus in diesem physischen, menschlichen Körper, sondern ich sende euch den Heiligen Geist, der zu allen Zeiten, an jedem Ort bei euch sein wird, ob du in Timbuktu bist, in der Sahara oder in Deutschland, in Frankfurt. Er ist da. Jesus sagt, wo auch immer meine Jünger, also meine Leute unterwegs sind, da bin ich mit ihnen. Und das ist diese Klammer um den Auftrag herum. Und das ist das, was wir verstehen müssen. Wer ist der uns sendet, der uns einen Auftrag gibt, der einen Plan also für unser Leben hat? Und er ist gleichzeitig derjenige, der während wir in seinem Auftrag unterwegs sind, immer, 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 immer bei uns sein wird. Und dann kommt dieser Auftrag, der so interessant ist. Vielleicht kannst du es nochmal anschmeißen, den Vers. Da heißt es, darum geht zu allen Völkern und machet die Menschen zu meinen Jüngern. Taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Es ist so interessant, wie Jesus das hier sagt. Wenn wir uns jetzt den griechischen Urtext anschauen würden, also so wie Jesus das im Original gesagt hat, dann wäre das nicht in der Reihenfolge jetzt einfach so, geht, macht zu Jüngern, tauft, lehrt, sondern es gibt eine Hervorhebung. Der Hauptauftrag, der Hauptimperativ sozusagen, den Auftrag, den Jesus hier gibt, ist, machet zu Jüngern. Im Griechischen ist das ein übergeordneter Imperativ. Das ist der eigentliche Auftrag. Macht Menschen zu Jüngern. Man könnte es auch so übersetzen, macht Menschen zu Jüngern, indem ihr hingeht zu allen Völkern, damit das Evangelium verkündet wird, indem ihr tauft und indem ihr sie lehrt, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und es ist interessant, weil wenn wir uns diesen Auftrag, eigentlich das, was Gott sich für die Phase gedacht hat, in der wir leben, genauer anschauen, dann verstehen wir eine Sache, es geht gar kein bisschen um Christsein. Denn Jesus redet nicht, macht Menschen zu Christen, indem ihr sie tauft. So hat die Welt das leider oft verstanden oder Kirchen das oft verstanden. Wir taufen und die Kirchen haben so viel Mist an dem Punkt auch gemacht. Manchmal gab es Zwangstaufen, weil man gedacht hat, wenn sie getauft sind, dann sind sie Christen. Hier zu diesem Zeitpunkt wurde noch gar nicht von Christen geredet. Das heißt, als Jesus sein Vermächtnis ging, ging es gar nicht um Christsein. Christsein ist ein Begriff, der erst viel, viel später aufgetaucht ist, was Jesus gesagt hat. Wenn Menschen ihr Leben mit mir verbinden, dann sollen sie Jünger werden. Dann sollen sie, was waren Jünger? Nachfolger. Das waren Lernende. Das waren Menschen, die wie die 12 Jünger ihrem Rabbi Jesus gefolgt sind. Das sind Jünger, die unterwegs sind, die ihrem Meister, ihrem Lehrer folgen und sich von ihm verändern lassen und in diesem Prozess der Nachfolge lernen, anfangen zu verstehen. Und das ist das, was Jesus gesagt hat, worum es eigentlich geht. Wie gesagt, der Begriff Christsein ist kein schlechter Begriff, aber der kam viel, viel später und es ging gar nicht darum, Christ zu sein, sondern auch in den ersten Kapiteln, wenn du das in der Apostelgeschichte liest, die an Jesus geglaubt haben, sie waren Jünger, sie waren Nachfolger, sie sind auf dem Weg Jesu unterwegs gewesen, sie waren Nachfolger von Jesu. Und wenn es darum geht, Nachfolger und Jünger zu sein, dann ist es natürlich interessant zu sehen, wie Jesus sagt, wie wir Menschen zu Jüngern machen. Wir machen Menschen zu Jüngern, oder so wurden auch wir zu Jüngern gemacht. Wenn du eine Beziehung zu Jesus hast, dann bist du Jünger geworden, also hoffentlich auch so körperlich ein bisschen jünger, aber eigentlich der Begriff Jünger, ein Lernender, das ist ein echter Jüngerschaftscampus, ihr seid so jung hier. Adam, du verjüngst hier. Es geht nicht um das altersmäßige Jünger werden, sondern um das Lernen, um die Nachfolge. Und was hier also freigesetzt wurde in die Geschichte hinein, ist der Prozess, dass Menschen, die ihm nachfolgen, in eine Lebensveränderung eintauchen, die das Leben neu gestaltet, die das Leben komplett verändert. Ein Jünger, ein Nachfolger Jesu zu sein, hatte also immer damit zu tun, dass man nicht ein Label Christsein trug, sondern dass man sich auf einen Prozess des Lebens eingelassen hat. Und das ist meine erste Frage heute an dich. Bist du Christ? Vielleicht bist du noch gar keiner, dann darfst du es heute werden. Aber bist du Christ, weil es ein Label ist? Weil es vielleicht irgendwie cool ist in der Clique, in der du bist? Oder weil du in die Kirche hineingeboren bist? Denkst du, du bist Christ, weil du getauft worden bist? Was wir hier sehen ist, Menschen, die zu Jesus gehören, sind Jünger und Taufe ist ein Prozess davon, ist ein Element davon. Es beginnt damit, dass Menschen hingegangen sind, dass Menschen die Botschaft an uns weitergegeben haben, aber dann kam irgendwann die Taufe und dann kommt dieser interessante Moment, der eigentlich unser ganzes Leben lang andauert, lehret sie zu halten, alles, was ich euch geboten habe. Das heißt, es geht um einen Lebensstil, wie Jesus ihn gelehrt und auch gelebt hat. Was hat Jesus denn gelehrt? Er hat gesagt, lieb deine Feinde, liebt eure Feinde, segnet die euch verfluchen, betet für die, die euch verfolgen, tut Gutes denen, die euch hassen. Das war die Botschaft Jesu. Die Botschaft Jesu war eine für unsere Kultur, für unsere Gesellschaft sehr herausfordernde Botschaft, die von uns aus menschlicher Kraft, doch niemand einfach so selbstverständlich leben würde, sondern es war wirklich ein Prozess, wo Jesus gesagt hat, eine Nachfolge hat damit zu tun, sich verändern zu lassen und einen Unterschied in dieser Welt zu machen, nämlich die Liebe Gottes in die Welt hineinzutragen und nicht einfach nur mit Worten jemandem was überzustülpen, sondern es ist ein ganzheitlicher Lebensstil. Und wenn wir in die Kirchengeschichte hineinschauen, dann kann man als Christ manchmal schon richtig traurig werden. Und viele von euch haben das sicherlich auch erlebt in Gesprächen, die man so über Christsein hat und so weiter. Du wirst so oft und so schnell konfrontiert damit, was die Kirche alles Schlimmes gemacht hat. Es wird auf die Kreuzzüge verwiesen, was im Namen des Christentums sozusagen dort getan wurde. Und es ist wirklich so, es ist schlimm, es ist grausam, wenn du in die Weltgeschichte hineinguckst, was Christen getan haben, die sich als Christen bezeichnet haben. Aber wir haben eben gesehen, es geht gar nicht darum, sich als Christ zu bezeichnen, sondern es geht darum, ein Nachfolger zu sein, ein Schüler Jesu zu sein, ein Lernender, der das, was Jesus gelehrt hat, umsetzt und damit eigentlich Jesus ähnlicher wird, mehr wird wie Jesus, den Lebensstil Jesu tatsächlich auslebt. Es geht nicht darum, sich Christ zu nennen und irgendwie zu handeln, sondern es geht darum, mehr zu werden wie Jesus. Und ich kann zu Recht sagen, als Christ, ja, ich schäme mich für das, was oft Christen, die das Label Christsein getragen haben, getan haben. Aber wenn ich mir auf der anderen Seite anschaue, was Menschen getan haben, die eben nicht sich nur das Label Christsein angetan haben wegen Taufe oder wegen irgendwas, sondern die wirklich gesagt haben, so wie Jesus, ich folge Jesus nach, ich will Jesus ähnlicher werden, dann sehen wir 2000 Jahre Menschheitsgeschichte, wo Christen tatsächlich die Welt zum Positiven verändert haben. Wir sehen so viele Dinge, wo Christen hineingegangen sind und massiven Unterschied gemacht haben. Nicht nur, dass sie hingegangen sind und das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus in der ganzen Welt angefangen haben zu predigen, sodass selbst wir in Deutschland etwas davon mitbekommen haben, sondern dass sie angefangen haben, Gutes zu tun. Sie haben Krankenhäuser gegründet. Sie haben einer der Männer war ganz stark daran beteiligt, Sklaverei abzuschaffen. Das war aus dem christlichen Glauben heraus, nicht weil er Christ geworden ist und sich jetzt Christ genannt hat, sondern weil er ein Nachfolger Jesu war und weil er gemerkt hat, wie würde Jesus hier handeln. Das Problem ist, dass so viele Menschen sich Christen nennen, aber nicht ansatzweise so denken, fühlen und handeln wie Christus, wie Jesus selbst es getan hätte. Und hier ist die Herausforderung: Wer ist Jesus für dich? Willst du Jesus irgendwie so in deinem Leben haben, der irgendwie dein Leben netter macht, der irgendwie dir ein gutes christliches Label gibt? Oder willst du jemand sein, der wirklich Jesus nachfolgt? Ich möchte das in einem Bild deutlich machen. Wir alle sind auf unserer Lebensreise unterwegs und irgendwo gibt es diesen Moment, wo wir Christus begegnen, wo wir mit Jesus irgendwie konfrontiert werden. Und ich möchte das vergleichen wie das Lebensauto. Du sitzt in deinem Lebensauto und du fährst in deinem Lebensauto und irgendwann steht Jesus plötzlich da, steht so vor dir und du hältst an und du setzt dich ein bisschen mit ihm auseinander. Vielleicht hat dir jemand erzählt, vielleicht hat dich jemand in Gottesdienst eingeladen, vielleicht in der Kirche, in der du groß geworden bist, wie auch immer. Du fängst an, dich mit Jesus auseinanderzusetzen. Und dann ist die Frage, wie wir damit umgehen. Es gibt Menschen, die Jesus einen guten Mensch sein lassen und einfach weiterfahren und sagen, ich lebe mein Leben ohne Jesus. Aber dann gibt es viele Menschen, die sagen, okay, das hört sich gut an, komm, steig in mein Auto hinein. Aber die Frage ist jetzt, welchen Platz gebe ich im Auto? Es gibt so viele Menschen, die Jesus Christus auf die Rückbank setzen, während sie selber am Steuer sitzen. Und das hört sich ja auch ganz gut an. Ich habe Jesus bei mir. Und Jesus ist ja Gott. Also so viel kann jetzt nicht mehr schiefgehen, wenn er bei mir ist. Er kann mich ja auch von hinten segnen in dem, was ich tue. Aber ich sage, wo es lang geht. Aber was Jesus gesagt hat, ist, wer ist dein Gott? Willst du ein Nachfolger sein? Und ich kann das Ganze auch anders angehen. Ich lerne Jesus kennen. Ich lade ihn in mein Lebensauto ein. Und dann merke ich, okay, eigentlich sollte er nicht der Beifahrer hinten sein, sondern eigentlich sollte ich ihn fahren lassen. Und ich darf mich auf den Beifahrersitz setzen. Ich übergebe ihm das Steuerrad meines Lebens. Ich übergebe ihm die Bereiche meines Lebens und sage, ich lebe mit dir und du bist die höchste Autorität, dir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Du versprichst, immer bei mir zu sein. Du hast mir einen Auftrag gegeben, einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Aber ich weiß, ich brauche dich. Du bist Gott, nicht ich. Und deswegen übergebe ich dir das Steuerrad meines Lebens. Und das macht diesen Unterschied. Da fallen Entscheidungen auf dem Weg, die gravierend und wichtig sind dafür, dass Gott etwas aus unserem Leben machen kann. Wisst ihr, Gott ist kein Wunscherfüller. Jesus ist nicht ein Wunscherfüller, den du irgendwo noch in dein Auto mit reinpackst, damit er dich segnet und dein Leben noch ein bisschen besser wird, weil es ist ja sowieso schon relativ gut. Nein, er ist Gott. Er ist Herr. Er ist König. Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und du kannst nichts Besseres tun, als ihm dein ganzes Lebensauto zu übergeben und zu sagen, nur mit dir. Aber genau das ist der Punkt, wo bei vielen Menschen dann Entscheidungen fallen und sie an irgendeinem Punkt in ihrem Leben sagen, ja, Jesus, komm in mein Auto. Aber wenn es dann darum geht, Kontrolle abzugeben, dann wird es plötzlich ein bisschen herausfordernd. Ich weiß nicht, ob es für dich so ist. Ich kann mich an eine Situation erinnern in meinem Leben, die das für mich sehr, sehr drastisch deutlich gemacht hat. Es war zu einer Zeit, als die meisten von euch noch gar nicht geboren waren. Vor 36 Jahren, da war ich schon mit Jesus unterwegs. Und lass mich einfach kurz den Hintergrund erzählen. Ich hatte Zivildienst gemacht und hatte mich verliebt. Oh ja, ich hatte mich verliebt. Oh, da waren Flugzeuge im Bauch. Das war die Frau meines Lebens. Ich wusste, diese Frau will ich heiraten, mit der will ich mein Leben verbringen. Und ich hatte meinen Zivildienst zu Ende gebracht. Karline, wir sind bis heute verheiratet, damals, wie gesagt, noch nicht. Sie hat noch ihre Ausbildung gemacht und ich wollte nach dem Zivildienst ein halbes Jahr nach Amerika gehen. So, ich bin nach Amerika gegangen. Es war für mich eine Zeit, durch Amerika zu reisen, verschiedene Dinge zu sehen, zu besuchen und vor allem aber auch eine Zeit mit Gott zu haben, raus aus dem ganzen Alltag und getrieben sein, was ich hier so hatte. Und ich war so in meiner Zeit mit Gott in Amerika, trotzdem in Gedanken oft noch in Deutschland bei meiner Süßen. Und dann war so eine Zeit mit Gott. Und manchmal gibt es so Momente, wo Gott einfach sehr, sehr deutlich und sehr, sehr klar redet. Und ich habe es in meinen Gedanken gehört und ich wusste, hier redet Gott mit mir. Es war so diese Frage: Thomas, wärest du bereit, für mich ehelos zu bleiben? Und es war nicht alles. Die Frage ging weiter. Thomas, wärest du bereit, für mich ins Kloster zu gehen? Ich hatte eine klare, eindeutige Antwort: Nein. Das war meine Antwort. So habe ich mich gefühlt. Warum? Weil das hat nicht in mein Lebenskonzept gepasst. Die Frau wollte ich heiraten. Davon habe ich geträumt. Das war mein Plan und meine Vorstellung. Und deswegen war meine erste Antwort Nein. Aber schon während ich diese Nein-Antwort gegeben habe, wusste ich, das wird nicht die endgültige Antwort sein. Warum? Ich hatte Jesus an das Lebenssteuer meines Autos gelassen. Ich hatte ihm das schon übergeben. Und mir war klar, dass ich mich komplett auf ihn eingelassen habe. Warum habe ich mich auf ihn eingelassen? Er hat gesagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich wusste, als ich ihm mein Lebensauto übergeben habe, dass er den Weg geht, der er selber ist. Er weiß, was der beste Weg ist. Er weiß, was die Wahrheit für mein Leben ist. Er weiß, was das Leben schlechthin, das Leben im Überfluss für mich ist. Und jetzt sitze ich auf der Beifahrerseite und er stellt mir so eine Frage. Und ich sage vom Gefühl her: Nein, will ich nicht. Aber zugleich wusste ich, er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Wenn er das will, dann wird das für mich der richtige und der beste Weg sein. Und es hat einen Moment gedauert. Und ich glaube, ihr könnt euch das vorstellen, weil das kämpft in einem, das ringt in einem. Aber dann gibt es diese Momente, wo du deine Wünsche, deine Vorstellungen, deine Träume ihm unterordnest und sagst: Ja, du bist der Steuermann, du bist der Herr. Ich vertraue dir, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Ich mag das jetzt nicht verstehen, aber ich habe dann einen Augenblick später gesagt: Gott, wenn du mich das bittest, wenn das dein Wille ist für mich, dann werde ich das tun. Ich weiß, dass es nicht leicht wird. Ich weiß, dass es schwierig und herausfordernd sein wird, Träume und Wünsche zu beerdigen. Aber für dich will ich das tun. Für dich bin ich bereit, diesen Weg zu gehen, ehelos zu bleiben, in ein Kloster zu gehen. Und als ich das so gesagt hatte, habe ich einen tiefen Frieden gespürt, weil das ist das, was Gott gibt. Er führt uns einen Weg, der manchmal herausfordernd ist, aber er ist mit uns, alle Tage, bis an der Weltende. Und das war so dieser Moment, wo ich seinen Frieden einfach gespürt habe. Ich habe nicht zu lange gewartet, habe gesagt: Herr, willst du es denn wirklich, dass ich ehelos bleibe? Ich war ganz dankbar, dass Gott gesagt hat: Nein. Aber er hat etwas zu mir gesagt, sehr, sehr deutlich. Er hat gesagt: Thomas, ich wollte nicht deine Ehelosigkeit, sondern ich wollte dein Herz. Und diese Entscheidung ist eine Entscheidung von vielen Entscheidungen in meinem Leben, die ich getroffen habe, wo ich gesagt habe: Gott, du bist meine Nummer eins. Ich gehöre dir, ich gehe den Weg mit dir, wo immer du mich hinführst. Weil nicht Jesus, du sollst mir folgen, sondern ich folge dir. Und weil ich diese Entscheidung so damals getroffen habe, und nicht nur ich für mich, sondern dann auch zusammen mit Karline, mit meiner Frau, als wir dann ein Jahr später geheiratet haben, durften wir erleben, dass unser Lebensweg an vielen Stellen wirklich von Gott gesegnet war und wir Segensspuren hinterlassen durften und wir gesehen haben, dass wir wirklich an vielen Stellen einen Unterschied machen können. Wir sind dieses Jahr fast, ja, im Sommer werden wir 35 Jahre verheiratet sein und wir sind so lange unterwegs und wir haben immer wieder dieses Prinzip gehabt: Gott, was ist dir wichtig? Wir haben Gott die Fragen gestellt: Gott, was ist dir wichtig im Umgang mit Finanzen? Gott, was ist dir wichtig im Umgang mit Sexualität? Gott, was ist dir wichtig im Umgang mit Gemeinde, mit Kirche, mit anderen Christen? Was sind die Prinzipien, die für dich wichtig sind? Du gehst uns voran und wir wollen dir ähnlicher werden. Wir wollen mit anderen Menschen so umgehen, wie du es willst. Wir wollen miteinander als Ehepaar mit unseren Kindern so umgehen, wie du es tun würdest. Wir wollen dir ähnlicher werden. Und wir haben gesagt und erlebt und schauen immer wieder auf unser Leben zurück, diese letzten 35 Jahre, und sagen: Gott, danke, dass du uns so gut geführt hast. Du bist in Wahrheit Weg, Wahrheit und Leben. Und wir wollen nicht einen Tag missen, nicht einen Tag zurück, sondern immer, wenn wir Entscheidungen getroffen haben. Und wir haben manchmal blöde Entscheidungen getroffen. Wir haben auch Fehler gemacht. Denk nicht, dass wir vollkommen sind. Wir könnten 5 Predigten über die Fehler halten, aber darüber will ich nicht reden. Sondern im langen Weg, wenn du auf das zurückschaust, dann siehst du dein Leben und sagst: Ja, genau das war die richtige Entscheidung. Nicht sich Christ zu nennen, sondern ein Jünger Jesu zu werden. Mehr zu werden wie Jesus. Und dadurch Segensspuren zu hinterlassen an so vielen Stellen. Und das ist nicht nur die großen Segensspuren als Pastor, sondern das sind die Segensspuren im Persönlichen, die man hinterlässt. Wo ich im Park spazieren gehe und ich sehe da jemanden und ich spreche ihn an. Und das war ein Asylant und ich kann ihn einladen in die Gemeinde und er kommt zum Glauben. Es sind die Momente, wo Nachbarn dich anrufen, weil sie eine Ehekrise haben und du kommst da hinein. Es sind die Momente, wo du babysittest für jemanden, der in Not ist. Es sind die Momente, wo du einen Unterschied machst. Aber was tust du? Du wirst wie Jesus. Du bist Jesus für dein Gegenüber, weil es ist das, was Jesus tun würde. Mehr werden wie Jesus. Wir haben ja in diesem Jahr diese Kernmessage für uns. Da ist noch Platz in diesem Boot, weil wir sagen als Gemeinde, wir haben noch unseren Auftrag noch lange nicht erfüllt. Es sind noch so viele Menschen, die mehr brauchen, die Jesus brauchen, so wie Adam es vorhin gesagt hat. Es sind Menschen, die brauchen Jesus und wir sind unterwegs, jeder Einzelne, da wo wir sind, aber wir sind unterwegs als diejenigen, die lernen, Jünger Jesu zu sein und mehr zu werden wie Jesus. Und an bestimmten Punkten Worte zu gebrauchen und das Evangelium zu erklären, Menschen einzuladen und an bestimmten Punkten einfach da zu sein und zu segnen und einen Unterschied zu machen und so zu leben und zu handeln, wie Jesus handeln würde. Aber es gibt einen Punkt, der für Jesus extrem wichtig ist in diesem Ganzen. Und damit möchte ich so die Grundlage legen für die Predigtserie, die ihr ja auch, die wir als Move Church insgesamt in den nächsten Wochen haben werden, mehr werden wie Jesus. Weil wenn ich einfach nur dieses Prinzip höre, Jesus ist Herr und es geht darum, ihm zu folgen, dann könnte das auch schnell unangenehm werden, weil je nachdem, wie du Autoritäten in der Vergangenheit erlebt hast, kann das dir auch Angst machen. Weil du hast vielleicht erlebt, dass Autoritäten, die eigentlich auch als Autorität gesetzt waren, sodass man mit ihnen unterwegs ist, ihnen folgt, das können Lehrer gewesen sein, das können die Eltern gewesen sein, aber du hast vielleicht erlebt, dass sie ihre Autorität missbraucht haben, ausgenutzt haben, um selber davon zu profitieren. Und das macht uns Vertrauen uns manchmal schwer. Aber was wir sehen bei Jesus, ist, Jüngerschaft hat ein ganz anderes Fundament. Und deswegen möchte ich mit dir anschauen ein paar Verse. Markus 3, 13 und 14, wie er Jüngerschaft lebt und praktiziert. Da heißt es nämlich: Dann stieg Jesus auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Und sie traten zu ihm und er wählte 12 von ihnen aus, die er ständig um sich haben und später aussenden wollte. Ist es nicht interessant, dass Jesus nicht sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und ihr habt jetzt zu tun, was ich sage, hier geht's lang, folgt mir? Nein, seine Jüngerschaft ist ganz anders. Er sagt, ich will dich um mich haben. Ich will dich bei mir haben. Er ist keine Autorität, der seine Autorität missbraucht, sondern er ist ein Gott der Liebe. Er liebt dich und er möchte dich um sich haben. Er möchte dich in seiner Nähe haben. Warum? Er will eine Beziehung zu dir haben. Du bist geschaffen für eine Beziehung zu ihm. Und in der Nachfolge geht es nicht einfach nur um Gehorsam. Ja, Gehorsam ist ein Teil dessen, wenn ich erkenne, dass er Herr ist. Aber ich verstehe, dass Jesus nicht als Diktator vorne weggeht, sondern sagt, ja, ich bin der Herr, aber ich gehe den Weg mit dir. Wir gehen ihn miteinander. Auf der Basis von Beziehung merkst du, du kannst mir vertrauen. Und deswegen möchte dir heute sagen, Jesus lädt dich ein in eine Beziehung zu ihm. Er lädt dich ein, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Er sagt, ich möchte dich um mich haben und später aussenden, wie es hier heißt. Es geht nicht gleich um den Auftrag, sondern es geht um Gemeinschaft. Er möchte Zeit mit dir haben. Warum? Weil diese Zeit, weil diese Beziehung die Grundlage ist für alles. Es geht Gott nicht darum, dass wir nur To-Dos abhaken und To-Dos erfüllen, sondern er will diese Beziehungsgrundlage, weil in der Beziehung geschieht Veränderung. In der Beziehung verändert er unsere Herzen. In der Beziehung lerne ich ihn kennen, lerne ich, dass ich ihm wirklich vertrauen kann. Wenn du nicht lernst, in einer Beziehung mit Gott zu leben, dann ist Christsein oder das Leben als Jünger Jesu ganz schnell ein Abarbeiten von Dingen, von To-Dos. Dann kannst du Teil der Kirche sein, du kannst regelmäßig dabei sein, aber du machst Programm, du arbeitest für Gott. Und Gott sagt, ja, es ist auch gut für mich zu arbeiten, aber die Grundlage ist Beziehung. Weil in der Beziehung kriegst du neue Kraft. Wenn wir Zeit miteinander verbringen, dann erkläre ich dir Dinge und gebe dir den Raum, dich zu verändern. Wir brauchen diese Beziehungsplattform. Das ist die Liebe Gottes. Er bietet uns diese Beziehung an. Weil ohne diese Beziehung kann das manchmal herausfordernd sein. Aber auf Basis dieser Beziehung wird vieles viel, viel leichter. Kennt ihr das? Also ich kenne das in meinem Leben, dass man manchmal bestimmte Dinge irgendwie nicht so gerne mit Gott spricht, weil man schon so eine Ahnung hat, dass er vielleicht was anderes will, als man selber will. Karline und ich, wir haben so ein Prinzip, wenn wir sonntags in den Gottesdienst gehen und wenn es zu dem Punkt kommt, dass wir die Kollekte zusammenlegen, dass wir investieren in das Reich Gottes, wir haben es uns zum Prinzip gemacht, dass wir dann Gott fragen, Gott, was sollen wir geben? Und ganz ehrlich, ich bin ganz ehrlich, ich bin zwar Pastor und heilig, aber ich bin auch nicht heiliger als du. Es gibt so Tage, wo ich dann denke, ich mag gar nicht hören, was er sagt, ich mache selber lieber einen Vorschlag. Weil häufig ist es so, dass Gott mich challenged, mehr zu geben, als ich jetzt von mir aus geben würde. Warum? Weil er großzügig ist, von Herzen großzügig ist und will, dass Menschen gesegnet werden. Und jetzt geht es darum, dass ich Entscheidungen treffe. Wenn er zu mir redet, will ich so sein wie er? Oder will ich meinen Weg gehen? Und weil ich eine Beziehung zu ihm habe, lerne ich, offen zu sein. Lerne ich, dem zu folgen und erlebe, dass er mein Herz Schritt für Schritt verändert. Ich hatte in der vergangenen Woche so einen Punkt, dass ich auch in meiner Zeit mit Gott, für mich ist es ein Prinzip, regelmäßig Zeit mit Gott zu verbringen. Und in meiner Zeit mit Gott habe ich ein Thema hochgebracht, was ich eine Weile vor mir hergeschoben habe. Und das war das Thema Bibel. Ich weiß nicht, ob du so bist wie ich, aber wenn ich in der Bibel lese, dann stolper ich manchmal über so ein paar Bibelstellen. Ich stelle mir manchmal die Frage, Gott, warum konntest du das so machen? Warum steht das da drin? Wisst ihr, ich habe manchmal gedacht, wenn ich Gott wäre, dann wäre die Bibel viel bequemer. Dann wäre sie viel, viel kürzer. Nicht so, dass man ein ganzes Jahr die Jahresbibel braucht, sondern das kann in der Woche erledigt sein. Und ich würde bestimmte Dinge rausstreichen. Ich würde gerne Gott den Vorschlag machen, einfach bestimmte Passagen rauszustreichen, weil manche sind langweilig, manche verstehe ich nicht, manche sind so ganz anders, als ich mir Gott vorstelle. Und das sind manchmal so Punkte, über die wir auf unserem Weg mit Gott stolpern, wo wir merken, okay, das ist für uns nicht rund, da passen die Teile nicht so richtig zusammen. Aber wie gut, dass wir eine Beziehung zu ihm haben. Und ich habe das so erlebt, als ich meine Beziehung mit ihm hatte, meine Zeit mit ihm hatte, habe ich angefangen, ihm meine Gedanken aufzuschreiben, dass ich das überhaupt nicht verstehe, warum bestimmte Passagen in der Bibel sind. Ich war nicht so provokativ und habe gesagt, die hättest du besser rauslassen sollen, weil ich weiß, er ist Gott. Aber ich habe mein Herz geöffnet. Und dann passiert das, was in Beziehung passiert. Wenn wir unser Herz füreinander öffnen, dann begegnet man sich. So ist in der Beziehung zwischen Menschen. Wenn man sein Herz öffnet durch Kommunikation und durch Rückkommunikation, dann fängt man an, sich zu verstehen. Und ich habe gemerkt, dass er mir zuhört und ich ihm alles sagen kann. Ich hätte ihm sogar sagen können, ich finde es blöd, dass du das in die Bibel reingeschrieben hast. Das wäre für ihn kein Problem gewesen. Von meinem Wesen bin ich nicht so konfrontativ, deswegen habe ich es ein bisschen netter formuliert, auch wenn ich es so gemeint habe. Aber ich habe ihm das geschrieben, ich habe ihm mein Herz geöffnet, habe gesagt, Herr, das verstehe ich nicht. Und dann, während ich das so schreibe, merke ich, dass plötzlich Gedanken kommen. Und so häufig ist das so, wenn wir Zeit mit ihm haben, wir äußern unsere Gedanken, aber Gott gibt uns auch seine Gedanken. Und während ich das so schreibe, kommt mir der Gedanke, Thomas, guck mal, du hast seit über 35 Jahren dein Leben auf diesem Fundament der Bibel aufgebaut. Und würdest du etwas davon missen wollen? Plötzlich habe ich gedacht, und das habe ich dann gleich mit aufgeschrieben, das Gebet, Gott, ich danke dir, dass so viele Jahre ich mein Leben auf diesem Fundament aufgebaut habe und ich sagen kann, du hast mich wirklich gesegnet. Du hast mir gute Dinge gegeben, du hast mir Gutes getan. Und ich habe mich erinnert an bestimmte Situationen, wo wir Entscheidungen getroffen haben, wo Kaline und ich uns Gedanken gemacht haben, Gott, wie siehst du das im Umgang mit Finanzen, wie siehst du das im Umgang mit Beziehungen und. Und wir haben Entscheidungen auf der Grundlage der Bibel getroffen, auch wenn wir nicht alles verstanden haben. Aber oft reicht schon das, was wir verstehen, uns herauszufordern, oder? Und wir haben Entscheidungen getroffen und es war ein Weg des Segens. Es war so gut. Und ich habe Gott angefangen, für die Bibel zu danken, auch wenn ich nicht alles verstehe, auch wenn ich sie anders geschrieben hätte. Und ich habe gesagt, Gott, du bist Gott und es ist gut, dass ich nicht Gott bin. Weil wenn ich die Bibel geschrieben hätte, dann wäre sie bestimmt nicht so komplett und so vollständig. Und dann habe ich mich erinnert an eine Zeit, wo ich mit Gott richtig mal mich auseinandergesetzt habe mit der Bibel, aber eben auf Beziehung. Es war in einem Urlaub und ich bin über eine Textpassage im Alten Testament gestolpert. Ich habe gesagt, Gott, warum steht das da drin? Ich verstehe das nicht. Wie konntest du so mit diesem Propheten umgehen? Und ich habe es nicht verstanden. Ich habe es tagelang immer wieder vor ihn gebracht. Und dann kam eines Tages dieser Moment, wo die Bibelstelle, mit der ich so gerungen habe, die mich so herausgefordert hat, wie mit einem Scheinwerfer plötzlich erhellt worden ist. Und ich habe etwas in dieser Bibelstelle erkannt. Es war wirklich so wie eine göttliche Offenbarung über Gott, die mein ganzes Bild nochmal verändert hat, darüber, wer Gott, wie Gott in dieser Situation für den Propheten da gewesen ist. Und diese Bibelstelle hat mich seitdem so oft begleitet und so oft geprägt. Es ist zu einer Kernmessage in meinem Leben geworden. Aber es war eine Bibelstelle, die ich vorher nicht verstanden habe. Und als ich so mit Gott drüber geredet habe, habe ich mich auch daran erinnert. Und es war genau das. Ich habe meine Beziehung zu Gott gelebt, indem ich ihm mein Herz geöffnet habe. Und dann redet er zu mir. Und dann verändert er mein Herz. Und das, was eben noch eine Frage war, ist plötzlich für mich wieder neu zu einem Fundament meines Lebens geworden. Beziehung ist die Grundlage. Und ich möchte zum Ende kommen mit dieser einen Frage: Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Vielleicht bist du schon lange gläubig, vielleicht bist du schon viele, viele Jahre mit ihm unterwegs, vielleicht bist du noch ganz am Anfang. Vielleicht hast du noch gar keine Antwort auf diese Frage, weil du noch nie in eine Beziehung mit Jesus eingetreten bist. Aber ich möchte dich heute herausfordern, einen Schritt in deiner Beziehung mit Gott weiterzugehen. Wer ist Jesus für dich? Vielleicht bist du lange gläubig. Und es ist heute einfach neu eine Einladung, Zeit mit ihm zu verbringen. Dich auf ihn einzulassen. Dir Zeit zu reservieren in deinem Alltag. Vielleicht hast du durch deinen Alltag hindurch viele Zeiten, wo du Stoßgebete einfach so hochschickst und du bist irgendwie so mit Gott verbunden. Aber ich möchte dir Mut machen, dir Zeit zu reservieren in seiner Gegenwart. So dass Beziehung stattfinden kann in zwei Richtungen. Du redest mit ihm, aber du bekommst auch etwas von ihm. Da sind Gedanken, wenn du in der Bibel liest, die Bibel fängt an, Gott fängt an, durch die Bibel zu dir zu reden. Und du bewegst dich vorwärts in deiner Beziehung mit Gott. Du stellst ihm die Fragen, vielleicht auch die Dinge, die dir schräg vorkommen, die du nicht verstanden hast. Aber du breitest es vor ihm aus. Und lass mich dir eins sagen, du kannst vor ihm ausbreiten, was du willst. Es ist für ihn kein Problem. Es ist für ihn kein Problem. Wisst ihr, wenn ich mich mal richtig über jemanden ärgere, dann weiß ich, dass ich eigentlich herausgefordert bin, zu vergeben und zu segnen. Segnet oder betet für die, die euch verfolgen, die euch fluchen oder was auch immer. Und ich ärgere mich so richtig über jemanden. Und dann kann ich so in mir versuchen zu kämpfen. Eigentlich sollte ich jetzt aber positiv, eigentlich sollte ich beten. Aber das Schöne ist doch, er ist bei mir, er hat versprochen, ich bin alle Tage bei euch. Deswegen kann ich auf der Beziehungsbasis mit ihm reden und sagen, Jesus, boah, ich könnte ihm gerade links und rechts eine watschen. Ich fühle mich gerade überhaupt nicht heilig. Ich fühle mich überhaupt nicht nach vergeben. Aber danke, dass du jetzt da bist. Danke, dass du mir zuhörst. Danke, dass du mir hilfst, damit umzugehen. Und während ich so etwas sage, merke ich in der Beziehung, dass Jesus sagt, ja, du liebst ihn vielleicht gerade nicht, aber ich liebe ihn so richtig. Und weil ich eine Beziehung habe, merke ich, hey, wenn diese Person für Jesus wichtig ist und er sie liebt, wer bin dann ich, ihn zu verurteilen? Diese Beziehung mit ihm ist der Schlüssel für alle Veränderung, die du brauchst, für jedes geistliche Wachstum. Ihr Lieben, wir leben in dieser Phase, nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist, Kirche gegründet hat. Und es ist eine Wegstrecke in dieser Weltgeschichte, die wir durchleben. Und es kommt der Tag, wo Jesus wiederkommt. Er kommt, er wird kommen und er wird sein Reich vollständig aufrichten. Aber wir sind in dieser Zwischenphase, wo es ihm darum geht, dass wir eine Botschaft haben, dass wir beauftragt sind von ihm, mehr zu werden wie Jesus, in der Beziehung mit ihm zu leben, sodass wir diese Welt mit der besten Botschaft, die es nur gibt, erreichen können. Ich möchte euch einladen, einfach mal aufzustehen. Ich möchte irgendwie so, empfinde einfach einen Segen, ein Commitment über euch auszusprechen. Und wenn du sagst, ja, ich verstehe, in welcher Phase ich bin, ich verstehe, worum es geht, ich verstehe darum, dass ich ein Jünger Jesu sein will, dass ich nicht einfach nur Christ sein will, kein Christseins-Label haben will, sondern ich will ein Nachfolger, ein Lernender sein, jemand, der bereit ist, auf der Beziehungsbasis den ganzen Weg mit Jesus zu gehen, dann lade ich dich ein, dass du deine Hände einfach öffnest und ich will dich segnen für deinen Weg. Ich will wirklich den Segen Gottes herabrufen, dass du einen Weg gehen kannst, der Weg, der vor dir liegt, aber du gehst ihn zusammen mit Jesus. Und Herr, ich lade dich jetzt ein, dass du durch die Kraft deines Geistes kommst. Herr, du siehst jedes einzelne Herz, du siehst jede einzelne Person, die heute hier ist, die das gehört hat und die sagt, ja, ich will nicht nur Christ sein, sondern ich will dir auch das Steuerrad meines Lebens übergeben. Ich übergebe dir mein Lebensauto, bildlich gesprochen. Herr, du siehst jedes einzelne Herz. Und so möchte ich in deinem Namen, Jesus, als dein Stellvertreter heute Abend hier, einfach deinen Segen freisetzen. Herr, jede Person soll gesegnet sein in dieser Entscheidung, die sie trifft, das Leben auf diese Art mit dir zu leben. Und ich segne dich für eine neue Qualität in deiner Zeit mit Gott. Und ich sage dir und möchte dir Mut machen, gib nicht auf in dieser Beziehung mit Gott. Vielleicht hast du manchmal Zeiten, die trocken sind, wo du das Gefühl hast, du kommst nicht richtig an Gott ran. Und ich sage dir, gib nicht auf, er ist da, er hat es versprochen, ich bin bei dir alle Tage bis ans Ende der Welt. Gib nicht auf. Suche ihn und ich segne dich für deine Momente, für deine Beziehung, für deine Zeit mit Gott. Danke, Herr, dass du da bist. Danke, dass du uns an die Hand nimmst. Danke, dass du uns einlädst, dir zu folgen, Beziehung mit dir zu haben. Auf dieser Grundlage einen Unterschied in der Zeit zu machen, in der wir leben. Danke dafür, Herr. Und während wir alle noch so in diesem Moment hier vor Gott stehen, möchte ich einfach auch eine Frage stellen für die, die diese Frage, wer ist Jesus für dich, vielleicht noch gar nicht beantworten können. Vielleicht hast du noch gar keine Beziehung mit Gott. Vielleicht bist du noch irgendwo ja, ganz alleine unterwegs oder du hast das alles so ein bisschen mitbekommen, aber es ist für dich nicht konkret. Es ist für dich nicht so, dass du sagst, ja, Jesus ist für mich mein Gott, er ist für mich mein Gegenüber. Er lädt dich ein in diese Beziehung mit ihm. Er lädt dich ein. Und wir als Move Church sprechen jede Woche immer diese Einladung aus, dass Menschen diesen Schritt auf Gott zumachen können, eine Entscheidung treffen können für ein Leben mit ihm. Und wenn du hier bist, während alle die Augen geschlossen haben, nur ich schaue hier durch die Reihen und Gott sieht dein Herz, möchte ich sagen, wenn du sagst, ich möchte eine Beziehung zu Jesus haben, ich möchte ihn zu meinem Herrn und Gott machen, dann heb jetzt einfach ganz kurz deine Hand, damit ich weiß, für wen ich beten kann. Dankeschön, 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 danke, Dankeschön, danke, viele Hände. Ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Gott hat eure Hand gesehen. Und ich möchte gern mit euch Folgendes machen, ihr, die ihr die Hand gehoben habt. Ich möchte ein Gebet mit euch sprechen. Und es ist ein Gebet auf Gott zu. Es ist ein Gebet, mit dem du eine Entscheidung triffst und sagst, Jesus, ich mache dich zu meinem Herrn, ich mache dich zu meinem Gott. Ab heute lebe ich mit dir und nichts soll mich von diesem Weg abhalten. Und wenn du wenn das dein Herzensanliegen ist, dann lade ich dich ein, auch wenn du das noch nie gemacht hast, wenn du Gott noch überhaupt nicht gekannt hast, dieses Gebet einfach laut nachzusprechen und als gesamte Church einfach unterstützen für diejenigen, die die Hand gehoben haben. Lass es uns gemeinsam sprechen und du mach es zu deinem Gebet ein Neustart, ein Anfang mit Gott. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du da bist. Ich glaube an dich. Ich bringe dir mein ganzes Leben. Ich verbinde mein Leben heute mit dir. Ich will nicht mehr ohne dich leben. Ich will mit dir leben. Und deswegen lade ich dich in mein Lebensauto ein. Und nicht auf die Rücksitz, sondern ans Steuerrad. Ich bekenne heute, dass du mein Herr und Gott bist. Ich will für immer mit dir leben. Nimm mich in den Prozess der Veränderung. Reinige mich von Schuld und Sünde. Heile mich und richte mein Leben neu aus. Danke, dass du mich annimmst. Danke, dass du mir heute vergibst. Danke, dass ich mit dir zusammen ein ganz neues Leben haben darf. Du bist mein Herr und mein Gott. Und ich bin dein Kind. Amen. Amen.
Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens. Wir möchten dir die Möglichkeit geben, mit uns in Kontakt zu treten und dir dabei helfen, deine nächsten Schritte in deinem Leben als Christ zu gehen. Melde dich dazu einfach auf der Seite hallo.movechurch.de. Wir freuen uns auf den Kontakt mit dir. Und wenn dir das, was du heute gehört hast, gefallen hat, abonniere doch unseren Kanal oder teile diese Folge mit Freunden und rate unseren Podcast. Noch mehr Content und weitere Informationen zu uns als MoveChurch bekommst du entweder auf movechurch.de oder unseren Social Media Kanälen. Danke fürs Reinhören und bis demnächst, vielleicht vor Ort in einem unserer Gottesdienste oder wieder hier im Podcast.